Resignation ist ein Luxus, den man sich leisten können muss. Den können wir uns vielleicht in Deutschland leisten, wenn wir sagen, oh, ist das alles schrecklich. Aber wenn du in der Situation drin bist, hast du da gar nicht die Kraft und die Energie für, weil du bist ja auch für andere dann verantwortlich und setzt dich ja gerade für Menschen ein, die nur wirklich bedroht sind, für die es wirklich um die Existenz geht. Also ich habe da mir den ganzen Tag das am Streaming angehört. Es war im Grunde eine Werbeveranstaltung. Bitte, bitte werdet doch zu Opfern. Wir müssen doch hier Beispiel für die Christenverfolgung haben. Und das kann eben sein, wenn plötzlich mal einer diakonischen Einrichtung in Sachsen-Anhalt plötzlich Geld entzogen wird, müssen wir im Grunde schon vorbereitet sein, dass wir aus unseren Etats hier in anderen Landeskirchen sofort Geld in die Hand nehmen und sagen, das wollen wir doch mal sehen, ob die es schaffen, euch klein zu kriegen.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für die digitale Realität, die Digitalität und für Social Media für und in Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Arndt Henze. Hallo Arndt, danke schön, dass du da bist.
Hallo.
Arndt ist Journalist, war ARD-Korrespondent in den USA und in Berlin, heute beim WDR als investigativ arbeitender Journalist unterwegs und EKD-Synodaler bist du auch. 40 Jahre hast du dich eigentlich mit diesem Thema beschäftigt, über das wir jetzt gleich sprechen möchten, was auch dein Buch betrifft. Als Student warst du in den USA, in Berkeley, Theologie hast du da studiert. Und da hast du mal im Podcast gesagt, auch da hast du schon geguckt, das Verhältnis Religion, Politik und Macht in den USA. Also war, dass du jetzt dein Buch mit Gott gegen die Demokratie, warum der christliche Nationalismus uns alle angeht, das war jetzt sozusagen, ist wie dein Lebenswerk irgendwie so ein bisschen, hörte sich das an, oder? Was würdest du sagen?
Ich hoffe, dass zu meinem Lebenswerk noch ein bisschen mehr dazu gehört, als mich mit den Absurditäten, aber auch mit den Abgründen von christlichem Nationalismus zu beschäftigen. Aber es war tatsächlich so, dass ich, als ich in die USA kam, als junger Student, völlig geplättet war von diesen ganzen Fernsehsendern, wo von morgens bis nachts da die Fernsehprediger da ihre wilden Predigten dann in die Wohnzimmer der Leute trugen. Das kannten wir aus Deutschland, kannte ich aus Deutschland nicht. Da hatten wir ARD, ZDF und dritte Programme und es fing so gerade an mit RTL und Sat.1, ja. Und dann hat es da diesen Mega Medienmarkt, der geprägt wurde von diesen Mega-Church-Fernsehpredigern. Und das war ja nicht nur, dass das irre war, was die da über den Sender brachten, sondern da lief immer eine Telefonnummer mit. Und die Telefonnummer war dafür da, dass man anrufen konnte. Und das war die Zeit, in der die Kreditkarte erfunden wurde. Und während in Deutschland noch die Klingelbeutel durch die Reihen gingen und man seine 2 Mark da reinschmiss, rief man dann an und sagte, ach, ich möchte $10 spenden. Und dann haben die ja schon so lange bequatscht, bis man 100 gespendet hatten. Und insofern habe ich auch sehr schnell gemerkt, das ist einerseits ein religiöser Jahrmarkt, aber andererseits ist das ein Riesenmarkt, ein Milliardenmarkt, der mit politischer Macht verbunden war. Und das hat mich fasziniert. Das war Ronald Reagan, war der Präsident. Und zu begreifen, wie sehr der von solchen Kräften da getragen wurde, aber die den natürlich auch beeinflusst haben, das hat dann auch tatsächlich auch mein Studium sehr stark beeinflusst.
Und dass jetzt mithilfe dieser Macht, auch dieser religiös aufgeladenen Macht, so der ganze Rechtsstaat fast ausgehebelt wird in den USA, darüber sprechen wir gleich. Wir haben in diesem Podcast immer zuerst eine Schnellfragerunde. 7 okay. Fragen an unsere Kandidaten, wollte ich schon sagen.
An unsere Gäste.
Hilfe, nein. Die betreffen eher dein Leben, um dich ein bisschen persönlich kennenzulernen. Die erste ist, wie könnte dein Alltag ohne Arbeit aussehen?
Mit viel Musik. Ja, vor allen Dingen mit viel Musik.
Welche Musik? Welche Richtung?
Klassik. Ich bin ganz stark in Klassik und lerne aber immer mehr auch K-Pop und sowas kennen von meiner Tochter. Also der Horizont weitet sich.
Wie hast du die Sommer deiner Kindheit verbracht?
Auf Spiekeroog. Das war einmal im Jahr, machte man damals Ferien und dann fuhr die ganze Familie mit 4 Kindern an die Nordsee. Und da haben wir dann immer irgendwie eine ziemlich gedrängte Ferienwohnung gehabt. Also wir wurden dann richtig gestapelt dann als Kinder in dem Kinderzimmer, aber haben dich natürlich die ganze Zeit am Strand verbracht.
Also bist du auch im Norden aufgewachsen, ne?
Südniedersachsen. Heinbeck geboren. Göttingen, das war so die Ecke, aus der ich komme.
Hundekacke am Schuh oder Vogelkacke auf dem Kopf?
Bitte am Schuh.
Oh, tatsächlich, siehst du, guck mal.
Auf dem Kopf will ich sowas nicht haben. Oh, nee.
Was ist etwas, das du nicht mehr brauchst, andere aber anscheinend schon?
Was ich nicht mehr brauche und andere schon? Gott, die Frage stellst du mir hinterher nochmal. Da fällt mir jetzt gar nichts.
Das ist lustig. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich brauche überhaupt keine Sachen mehr, die irgendwo rumliegen. Ich versuche immer Sachen aus meiner Wohnung rauszubekommen, ne? So.
Das stimmt. Ich bin jemand, der sich unglaublich gut trennen kann von Sachen. Also was ich nicht mehr brauche, soll weg und Platz schaffen. Und dann bekomme ich ganz viel erklärt, warum das ja nochmal wichtig sein könnte. Und vor allen Dingen für kreative Sachen. Also meine Tochter hat sofort Ideen, was sie damit machen kann. Und entsprechend wenig kann dann wirklich ausgeräumt worden. Und das Tolle ist, sie macht da auch viel dann draus. Also kommen richtige Kunstwerke raus.
Ja, wie cool. Also braucht sie es doch tatsächlich noch. Nur du nicht
mehr.
Es wird
noch gebraucht, ja.
Dann kannst du gleich weitergeben. Konflikt aushalten oder Harmonie suchen?
Also wenn es ums Private geht, Harmonie suchen, bin ich schrecklich harmoniesüchtig. Wenn es um Sachauseinandersetzung geht, gerne streiten und gerne auch tough streiten.
Welche Frage sollte man dir stellen, damit man dich gut kennenlernt?
Sag mal, soll ich dir deine Arbeit abnehmen?
Nur einmal heute.
Sag mal, jetzt bin ich 40 Jahre in dem Job, Fragen zu stellen. Eine an mich selber fällt mir nicht ein. Ich weiß ja auch, dass wenn ich richtig gründlich eine Frage stelle, dass ich dann was rauskriegen will, was ein anderer möglicherweise gar nicht so erzählen will. Also würde ich dir doch jetzt nicht die Frage verraten, mit der du Dinge von mir erfährst, die du eigentlich gar nicht wissen sollst.
Okay, vielleicht, welche Frage würdest du jemanden stellen, um ihn richtig gut kennenzulernen?
Also mich würden immer die Brüche im Leben von Menschen interessieren. Also zu erfahren, was Menschen geprägt haben, weil was schiefgegangen ist und weil sie mal aus der Routine rausgekommen sind. Und es gibt zum Beispiel einen im Moment sehr, sehr, sehr erfolgreichen Politiker, den ich kennengelernt habe, als er mal richtig sozusagen in einer richtigen Krise war. Ja, und ich kann jetzt vieles, vieles erklären, wie, wenn ich ihn jetzt sehe, wie er mit dieser Krise umgegangen ist. Also ich glaube, man kann zum Beispiel diesen Politiker nur verstehen, weil er eben nicht geradlinig seine Karriere gemacht hat. So, das wäre eine Frage, die ich gerne von Menschen verstehen würde. Wo hat dein Leben eine Erfahrung gemacht, die du aber natürlich auch in deiner Biografie so integriert hast, dass du darüber sprechen kannst.
Das ist schön. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Welcher Ratschlag hat für dich nie seinen Wert verloren?
Welcher Ratschlag? Uiuiui. Der kann ja eigentlich dann nur von meinem Vater kommen. Also es ist kein Ratschlag, aber wenn es so ein Lebensmotto gab, dann kommt es von Wolf Biermann, dieser wunderbare Satz, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Und da steckt ja beides drin, dieses sich permanent ändern müssen, aber auch diese ständige Anfrage, bleibe ich mir dabei eigentlich noch treu, also dass es keine Beliebigkeit wird. Und da steckt eine wahnsinnige Freiheit drin, also wenn man weiß, ich muss mich, sondern ich darf mich auch ändern, aber steht gleichzeitig auch, wie gesagt, dieser Stachel drin. Gehe ich Kompromisse ein oder gebe ich irgendwelchen Druck nach und verliere mich dabei?
Sehr schöner Ratschlag. Dankeschön dafür. Wir kommen jetzt zu deinem Buch. Du bist die vergangenen Monate und Wochen ziemlich rumgereist mit deinem Buch. Du hast das ziemlich schnell schreiben müssen.
Ich habe so einen Vortrag auf Borkum gehalten. Das war der entspannteste Vortrag meines Lebens.
Ach, in deinem Urlaub auch noch.
Ich bin vom Strand gekommen, das Publikum ist vom Strand gekommen und dann haben wir bis abends um 11 haben wir dann noch auf dem Platz vor der Kirche schön weiter diskutiert da bei dem schönen Wetter. Und am nächsten Tag kommt dann eine Mail mit der Betreffzeile, Ihr Vortrag auf Borkum. Und ich dachte, jetzt war jetzt doch so ein pensionierter Oberstudienrat dabei, der einen falschen Genitiv gehört hat und jetzt meckern will. Sorry, alle pensionierten Oberstudienräte, das ist nicht ich, aber es ist, ihr versteht, was ich meine. Und dann war es der Verlag und sagte, sie bräuchten jetzt doch einen Titel für den Frühjahrskatalog und sie hätten davon gehört, ob ich daraus ein Buch machen könnte. Das sollte erst nur 80 Seiten werden, dann habe ich 160 rausgehandelt. Dann wäre es in dem verabredeten Format 280 geworden und dann haben wir das Format geändert. Und dann sind es jetzt 224 geworden. Plus die ganzen Scans. Also ich arbeite hier ganz viel so mit Videos und Popkultur und die Art und Weise, wie sozusagen Kommunikation jetzt heute läuft. Das kann man ja nicht in Fußnoten packen mit endlosen Links, die keiner abtippen würde. Also haben wir jetzt QR-Codes und können dann also diese Videos dann sofort sozusagen mit dem Handy oder so aufrufen.
Ja, das ist mega. Das gefällt mir auch richtig gut an deinem Buch. Und das Buch ist wahnsinnig dicht. Ich habe so viel gelernt und ich habe auch ganz schlechtes Gefühl. Also nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Man bekommt sofort den Impuls, ein bisschen mit der Angst zu tun, aber auch den Impuls, was zu tun tatsächlich. Du bist jetzt rumgereist und welche Reaktionen auf dein Buch haben dich denn am meisten beschäftigt?
Also ich will ja nicht gleich sozusagen mit einem Detail anfangen, aber der Grundeindruck ist, also es ist jeden Abend sozusagen neu die Herausforderung, das Publikum erstmal mitzunehmen in diese dystopische Welt und zu wissen, du musst aber die Kurve kriegen, dass die Leute nicht hinterher völlig fatalistisch und gelähmt nach Hause gehen. Und das ist immer ja wirklich ein Challenge für den Vortrag, aber auch die schöne, die tolle Erfahrung, dass dann auch dieses große Aha-Erlebnis kommt. Wir wussten ja gar nicht, was es alles auch schon an Protesten und an Resilienz und an Widerstand gibt. Warum wird da nicht viel mehr darüber berichtet? Und dann mit diesem Gefühl herauszugeben, da gibt es Menschen, die tun ganz viel, aber die haben es auch verdient und die brauchen es auch, dass wir da hingucken und dass wir das wahrnehmen, was es da an Widerstand gibt und das auch als Motivation mitnehmen, sich selber jetzt auch vorzubereiten, was uns ja möglicherweise auch in Deutschland mal blühen könnte durch eine Auseinandersetzung. Ja. Also insofern ist das diese Spannung, die in jedem Abend drin steckt. Ich habe keinen Abend gehabt, der irgendwie dem Vorgängerabend irgendwie ähnlich war oder so, sondern das ist jedes Mal ein anderes Publikum und dem auch ein anderer Challenge, ob das nun Schulklassen sind oder ob das Menschen sind, die sehr persönliche Erfahrungen damit einbringen. Das finde ich schon sehr, sehr spannend und auch ein tolles Gefühl zu merken, am Ende springt dann der Funke oft über.
Ja, und der Grundzug ist aber dieses in die Dystopie mitnehmen und dann wieder versuchen rauszuholen und handlungsfähig zu werden, ne? Auch wenn es unterschiedlich ist, aber das ist das, was sich dann ähnelt, würdest du sagen?
Auch die Gleichzeitigkeit von beiden. Ich muss natürlich erstmal sozusagen hineinführen in die Welt, aber immer schon auch das Versprechen mitgeben, Leute, das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist das, was mir mal ganz früher in einem meiner ersten Filme ein Sozialarbeiter gesagt hat, you will always find the best and the worst at the same place. Also du findest immer das Beste und das Schlimmste am selben Ort.
Das macht mich fast so traurig, aber ich bin gleichzeitig auch dankbar, dass du das gemacht hast, also genau diese Spannung aufgebaut hast, weil ich oft in diese ganzen Fernsehdokumentationen, die sich in den vergangenen Monaten, und ich habe da eher den Fokus ja auf diese ganzen Christfluencer-Sachen, ja? Und da werden auch diese dystopischen Welten gezeichnet. Oder auch Influencer-Sachen überhaupt. Auch diese, über die Manosphere gibt es eine Dokumentation. Aber dieses System Trump, das ja auch durch die Medien, durch die sozialen Medien auch natürlich gestützt ist und möglich ist. Es ist ja komplex, das liest man dann ja auch in deinem Buch, ne, dass da noch viel mehr dazu gehört. Aber da bin ich dir auf jeden Fall dankbar, dass du auch den guten Weg, den Ausweg zeigst oder auch das Gute, weil oft bleibt es bei Fernsehbeiträgen bei dieser dystopischen Beschreibung und bei Radiosendungen auch. Das finde ich interessant. Nimmst du das auch so wahr oder würdest du sagen, da gibt es auch gute Sachen, die würde ich jetzt mal empfehlen, weil die zeigen uns auch den Ausweg.
Also du hast schon recht, wir haben natürlich immer eine Krisenorientierung in der Berichterstattung und haben möglicherweise auch gerade bei den USA eine gewisse Scheu, zu sehr auf das Hoffnungsvolle zu setzen, weil wir in den Wahlkämpfen auch manchmal auch dazu geneigt haben, ja, dem Zuschauer den Eindruck zu vermitteln, das ganze Land wird doch Trump verhindern wollen und dann auch ein Stück weit die Überraschung mitproduziert haben. Oh, da gab es ja doch eine Mehrheit, die ihn am Ende gewählt haben. Beim letzten Mal ja sogar eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen mit 78 Millionen. Also die Aufgabe zu erklären, warum ist etwas, wie es ist. Das ist eher jetzt sozusagen die Herausforderung, aber das kippt dann meist im Pendelschlag wieder in die andere Richtung, dass wir dann eben, dass manche der Kollegen das Gefühl haben, oh, wir sollten jetzt nicht zu sehr unseren Blick auf diejenigen richten, die da jetzt auf die Straße gehen, protestieren und sowas. Bei den nächsten Wahlen kommt vielleicht doch wieder der nächste wie Trump oder Magerleike oder Christine Nationalist oder so. Aber für mich ist natürlich eine ganz spannende Sache gewesen. Du hast ja schon angesprochen, welche Rolle soziale Medien spielen. Ich war nachher im Algorithmus, war ich in beiden Welten drin. Also du kriegst es in meiner Timeline, kriegte ich also das ganze Hardcore-Mager-Programm. Alles, was da so auch an Lärm und an Aggressivität und an Menschenverachtung drin war. Und ich kriegte gleichzeitig ein Beispiel von gelungenem Widerstand und von gelungenen Aktionen und von nachbarschaftlichem Engagement nach dem anderen. Und das fand ich glaube, der Algorithmus hat mit mir Probleme gehabt, weil er nicht wusste, was ist das für ein Typ, der sich auch nicht für beides interessiert.
Obwohl dann sehr monothematisch, was die USA angeht, natürlich ist dein Algorithmus wahrscheinlich geworden in der Zeit, als du das Buch geschrieben hast, ne?
Absolut, ja, das war klar. Und das war ja auch wieder eine Sache, die ich lernen musste. Also, wenn du dann geflutet wirst mit Dutzenden, Hunderten, später dann auch mit den ganzen Fake News Videos, die es dann da auch gab, dass du dann das immer noch nicht für repräsentativ gehalten hast, sondern das war dann eben sozusagen ein Algorithmus, der mir dann immer more of the same gezeigt hat. Also auch da musste ich immer wieder aufpassen, daraus nicht zu folgern. Es gibt in sozialen Netzen nur noch das eine oder das andere, beziehungsweise oder nur noch diese Welt. Aber als ich das erste Mal Charlie Kirk ein Video mir angeguckt habe, also noch als er noch gelebt hat, danach habe ich hunderte von Videos von Charlie Kirk sehen können und gemerkt, er hat immer nach demselben Muster gearbeitet. Das waren also immer diese Ausschnitte aus diesen Prove Me Wrong Veranstaltungen an Universitäten, wo er einem seiner Kritiker Gelegenheit gegeben hat, eine kritische Frage zu stellen. Und dann hat er sie auseinandergenommen und am Ende standen die wie Deppen da, ja, und seine Fans und seine Fanbase hat das abgefeiert. Das Muster konnte man, also wenn man in dieser Timeline einmal da drin war, in diesem Algorithmus, dann merkte man, das war immer dieselbe Methode und die hat natürlich nichts Diskursives gehabt. Es ging nicht darum, sich mit Kritikern auseinanderzusetzen, sondern es ging immer darum, sozusagen die Frage so zu drehen und zu wenden, dass der andere unsicher wurde, dass er aus dem Konzept kam und am Ende stand die Welt von Charlie Kirk und die Welt von Maga und vom christlichen Nationalismus stand dann perfekt da, ne? Als Sieger da.
Ich habe eine Zeit lang so einen Algorithmus auch mal kurz gehabt bei den Wahlen, dass ich sehr viel AfD und Verschwörungskontent aber auch bekommen habe gleichzeitig, ne? So. Und das mir wird dann immer ganz schlecht und ich krieg dann Angst. Wie gehst du da emotional mit um? Weil du hast dich jetzt so da rein vertieft und du hast ja auch gerade schon gesagt, du hast auch die guten Sachen gefunden, aber was macht es mit dir, in dieser dystopischen Welt zu sein? Was hat das mit dir gemacht oder immer noch?
Ich brauche tatsächlich genau das, auch diesen Blick auf die andere Seite und ich brauche dann auch den Kontakt zu denen. Also ich habe ja schon über die Jahre sehr, sehr viele Freundschaften und Kontakte da aufgebaut und habe dann auch mit denen dann ganz, also natürlich immer noch digital über Zoom oder sowas, aber auch ganz viel auch dann persönlich Kontakt haben können und dann auch wirklich die Stories und auch deren Befindlichkeiten zu hören. Und das habe ich dann eben noch verstärkt, indem ich, wenn ich Videos gesehen habe von Menschen, die was gemacht haben, die einfach angeschrieben haben, gesagt, ich möchte das auch nochmal persönlich von Ihnen hören, sodass auch bei der Recherche richtig Freundschaften entstanden sind. Also ich habe in diesem halben Jahr habe ich Menschen kennengelernt, die dann auch teilweise digital zugeschaltet wurden bei meinen Veranstaltungen jetzt zu dem Buch. Das war dann auch fürs Publikum eine tolle Erfahrung, jemand direkt aus Minneapolis oder aus Seattle oder sowas zugeschaltet bekommen, mit denen zu sprechen. Und wenn man in der Perspektive derer ist, die was machen, dann kommt man gar nicht in dieses Kaninchen vor der Schlange stehen Gefühl rein und das Gefühl von, oh, das überwältigt mich alles, sondern dann ist man, glaube ich, fiebert man mit denen mit, dann hofft man mit denen mit und die können sich Resignation ja gar nicht leisten. Das ist ein Luxus. Resignation ist ein Luxus, den man sich leisten können muss. Den können wir uns vielleicht in Deutschland leisten, wenn wir sagen, oh, ist das alles schrecklich. Aber wenn du in der Situation drin bist, hast du da gar nicht die Kraft und die Energie für, weil du bist ja auch für andere dann verantwortlich und setzt sich ja gerade für Menschen ein, die nur wirklich bedroht sind, für die es wirklich um die Existenz geht, etwa die Migrantinnen oder Migranten oder die queeren Menschen.
Ja, was ich wahnsinnig spannend fand und was Augen öffnet auch, sind deine Bereiche in dem Buch, wo du vergleichst, wo du die Analogien anguckst. Also zum Beispiel Konzentrationslager greifst du auf, ne, dem Internierungslagervergleich. Du guckst dir das Wort Gleichschaltung an. Was wird gleichgeschaltet in den USA? Also diese Begriffe aus dem Nationalsozialismus, auch natürlich für ein deutsches Publikum, um zu gucken, diese Nazi-Vergleiche, die ja auch selber die Amerikaner ja auch schon selber gezogen haben teilweise, ne, oder auch weltweit, um zu gucken, was ist da dran? Also dieses Thema aus der Vergangenheit lernen, wie du zitierst auch Primor Levi, ne, es ist passiert, das heißt, es kann wieder passieren. Und dann sagst du aber, und das macht deswegen auch dieses Hoffnungsvolle, die USA hat im Vergleich zu Deutschland während des Zweiten Weltkriegs und unter nationalsozialistischer Herrschaft, haben sie eine wahnsinnig starke Zivilgesellschaft. Das ist ja das, was du auch gerade schon beschrieben hast, ne? Und das ist das, was dich auch so hoffnungsvoll macht. Jetzt habe ich mich gerade heute Morgen gefragt, lange Herleitung der Frage. Heute Morgen habe ich mich gefragt, was passiert jetzt gerade, weil was noch nicht in dem Buch drin ist, ist natürlich, dass der Iran-Krieg begonnen hat und Donald Trump so einen Krieg angefangen hat, der ihn sehr okkupiert. Hilft es der Zivilgesellschaft in den USA, dass Donald Trump und diese Regierung jetzt mit anderen Sachen beschäftigt ist oder lenkt es tatsächlich jetzt ab von dem Unrecht, was da weiterhin passiert?
Also es ist aber die Kategorie, ob es hilft oder nicht, hat ja per se schon was Zynisches, wenn wir von einem Krieg reden. Also es ist tatsächlich ein Gamechanger für die MAGA-Bewegung. Das ist erstmal, also wenn man auch guckt, wie können sich Dinge entwickeln. Die MAGA-Bewegung ist ja eine ganz heterogene und eine ganz gespaltene, in sich ganz widersprüchliche Bewegung. Und da waren immer tektonische Spannungen zwischen zwei Lagern. Das eine war das christlich-zionistische Lager. Das sind so 10 bis 15 Millionen evangelikale, nationalistische Christen, die aber besonders für Israel eingetreten sind, weil ihnen die Sicherheit von Jüdinnen und Juden oder von Menschen in der Region wichtig war, sondern weil sie Israel ist das Land, wo der Messias wiederkommt, im Blick haben. Und die haben natürlich gerade sozusagen, nicht wenn wir denken, oh, war schrecklich Krieg, denken die, oh Gott, wie gut, wenn da viel Krawall ist, dann kommt vielleicht der Messias bald. Und in der Art und Weise ist ja auch teilweise die Rhetorik jetzt in der Begründung des Krieges, ihr seid Teil der Schlacht von Armageddon, sagen dann irgendwelche Offiziere ihren Soldaten. Also das ist schon ganz, ganz übel. Und das zweite Lager ist das, was Donald Trump ja auch mit ins Weiße Haus gebracht hat, dieses America First Lager, was das Versprechen aufgenommen haben, ich beende alle Kriege und ich fange keine neuen an und der Rest der Welt interessiert uns nicht, wir wollen nur noch Geschäfte machen, Zölle und sowas. Und dieses America First Lager ist ja kein pazifistisches Lager, das ist tief verwurzelt in den 1930er Jahren in der Opposition gegen den Eintritt der USA in die Anti-Hitler-Koalition. Also das ist rechtsextrem, antisemitisch, isolationistisch so. Und diese zwei Lager sind sich natürlich spinnefeind und das ist jetzt mit dem Iran-Krieg offen zutage getreten. Und wenn man jetzt wieder in den Algorithmen ist, dann kriegt man mit welcher Brutalität sich diese Lager auch gegenseitig bekämpfen. Also ein Tucker Carlson und seine Anhänger, die teilweise noch viel weiter rechts sind als er auf der einen. Und wie gesagt, dieses christlich-zionistische Lager auf der anderen Seite. Und das kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie sich das heilen lässt. Also wenn du das von außen beobachtest, merkst du, das merkt man ja jetzt auch schon in Umfragen, das merkt man bei den Vorwahlen jetzt für die Kongresswahlen im Herbst. Das Magerlager hat den Faden verloren. Das Magerlager hat das einigende Propaganda verloren, die gemeinsamen Ziele verloren. Und es ist nur noch diese schwindende Bindekraft von Donald Trump, die das zusammenhält. Und das ist natürlich jetzt mit Blick auf den November und die Wahlen ist das schon etwas, was wirklich ein guter Grund für Hoffnung ist. Wenn das auch der Hintergrund der Frage war. Also wir kriegen natürlich viel weniger mit von dem, was ICE und Border Patrol immer noch mit den Angriffen auf Migranten tun. Sie machen es halt nicht mehr sozusagen so militärisch demonstrativ, wie es noch im Winter der Fall war in Minneapolis und so, aber die greifen immer noch wahllos zu und diese Detention Center sind immer noch voll und überfüllt und absolut menschenunwürdig.
Du hast in einem Kapitel diesen Tod von Rene Good als den Point of No Return beschrieben. Würdest du das immer noch so beschreiben dann jetzt?
Also sag mal, nicht nur der Tod, sondern dieses ganze Vorgehen von ICE und Border Patrol als Angriff, als fast paramilitärischer Angriff auf demokratisch weltoffene Städte, der sich dann in dieser Brutalität entfaltet hat. Das war für die Regierung, aber auch für die Anhänger, war das tatsächlich sowas wie ein Point of No Return. Ich habe mich immer gefragt, wann schlägt das Gewissen von diesen ja doch so frommen Menschen? Also wo ist denn der Punkt, wo die irgendwann mal sagen, nee, so das habe ich jetzt nicht gewollt. Ja, das hat es in der ersten Amtszeit von Donald Trump noch gegeben, als da Familien auseinandergerissen wurden und Kinder plötzlich ohne ihre Eltern in Gefängnisse gesteckt wurden. Da haben sich auch die konservativsten Führer der Fundamente der Evangelikalen zu Wort gemeldet und haben gesagt, das widerspricht unserem Familienbild. Und so einen Punkt habe ich jetzt in der zweiten Amtszeit nicht mehr erlebt. Aber dann wird man ja zum Komplizen. Wenn das so vor aller Augen passiert, wirst du ja immer mehr zum Komplizen und mit jedem neuen Schritt weiter. Und deshalb ist für mich tatsächlich so eine Überlegung, können die überhaupt noch zurück mit all dem, was sie an Komplizenschaft und damit auch an Mitschuld schon auf sich geladen hat. Umgekehrt aber ist auf dem Weg dahin auch tatsächlich ein absoluter Bruch zwischen dem harten Kern der Magerbewegung und vielen Millionen anderen, die aus ganz anderen Gründen Donald Trump gewählt haben und das irgendwo sozusagen sein Auftreten und seine brutale Rhetorik und sowas irgendwie mit in Kauf genommen haben und relativiert haben, gesagt, naja, das wird sich schon wie in der ersten Amtszeit wieder mäßigen. Die haben verstanden, was Trump vorhat, die haben verstanden, was seine Leute im Weißen Haus vorhaben und was die Magerbewegung bereit ist mitzutragen. Und die haben sich ja tatsächlich selbst in der Migrationsfrage dann auch von ihm abgewandt. Also das hätte ich nie gedacht, dass eine Mehrheit der Bevölkerung seine Migrationspolitik inzwischen so deutlich ablehnt. Da hat schon sich was verändert.
Das ist ein gutes Zeichen, ne? Du beschreibst nämlich auch den Sado-Populismus. Dass du sagst, wenn es Leuten wirtschaftlich insgesamt, ja, weil Trump bereichert ja eine Elite, dafür hat er gesorgt, dass wenige Leute ziemlich viel verdienen, seine Freunde, ne, deswegen erhebt er dann Zölle, sagt es seinen Leuten schon, da gibt es Korruption und Insiderhandel, die bereichern sich gegenseitig und dann geht es anderen Leuten schlechter und die werden aber abgelenkt davon, dass es anderen Leuten wiederum noch schlechter geht, der Sado-Populismus. Magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
Genau, das ist ja ein Begriff, den hat Timothy Snyder, der Historiker, in die Diskussion gebracht, der Gedanke, dass gar nicht erst versucht wird, diese ganzen Grausamkeiten sozusagen hinter dem Rücken der Leute zu machen. Also so eine Haltung zu ermöglichen, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst. Im Gegenteil, es wird inszeniert, es wird sogar kontrafaktisch inszeniert. Also unter Obama und Biden sind mehr Migranten ohne korrekte Papiere und sowas abgeschoben worden, als unter Donald Trump. Nur halt in rechtsstaatlichen Verfahren und nach rechtsstaatlichen Prozessen, während Donald Trump eben einerseits, also seine Botschaft ist, der Rechtsstaat ist mir egal, die Verfahrensregeln sind mir egal, Hauptsache ich zeige meinen Anhängern, dass ich jetzt der ganz harte Kämpfer für ihre Wutgefühle, für ihre Sentiments, für ihre rassistischen Motive bin und das wird so inszeniert, dass sie dabei sozusagen in Kauf nehmen, dass er für sie eigentlich gar nichts getan hat. Also in ihrem Geldbeutel sieht es heute viel, viel, viel krasser aus als noch unter Joe Biden. Und er ist ja am Ende gewählt worden mit der Frage, damals im Wahlkampf, geht es euch heute besser als vor 4 Jahren? Also ist es euch unter Joe Biden besser gegangen als unter mir? Und da haben dann die Leute natürlich auch wegen Corona und allem gesagt, nee, wirtschaftlich ging es uns ja damals besser. Und dann haben sie Donald Trump doch mal die Chance gegeben, Präsident zu werden. Jetzt kommt die Frage, geht es euch heute besser als vor 4 Jahren? Kommt an ihn gerichtet. Und die Antwort ist an sich es ist grausam. Aber wenn du auf diesen Sadopopulismus reinfällst, bist du selbst das bereit, mit in Kauf zu nehmen?
Ich bin ja komplett damit aufgewachsen, dass immer alles aus den USA kam. Ne? Ich lebe ja in Hessen, das war ja auch amerikanische Besatzungszone sozusagen. Und wir hatten auch die Häuser von den amerikanischen Soldaten da direkt, wo ich auch gewohnt habe, da haben die auch gewohnt. Und ich weiß noch, dass auch irgendwann, meine Großeltern sind immer in die USA gefahren und sind da gereist. Ne? Das war deren Land so, das große Land der Freiheit. Und es kam aber alles aus den USA. Auch irgendwann zum Beispiel die Fettleibigkeit oder so, ja, das schlechte Essen, also dass wir auf einmal, da haben wir auch schon immer früher, weiß ich nicht, in den 90ern, wo diese Bilder dann von sehr dicken Menschen in den USA kamen.
Oh ja.
Und du guckst ja auch so ein bisschen drauf, was kommt da eigentlich aus den USA? Das heißt, es ist ja aber jetzt nicht immer die direkte Richtung, ne, wenn es um Unmenschlichkeit geht, das hatten wir ja bisher, zumindest was uns angeht, nicht mit den USA verknüpft, die Entmenschlichung, ne? Da galt bisher ein bisschen was anderes. Und jetzt haben wir aber, die Amerikaner haben ihren Trump und wir haben eine sehr starke AfD. Und da guckst du auch so ein bisschen drauf. Mhm. Was würdest du sagen, was kommt da von den USA zu uns rüber, was aber auch nicht?
Gut, dass du es angesprochen hast, dass das immer schon so war. Also ich habe als Kind den Satz in Erinnerung, immer wenn ich mir was gewünscht habe und das zu teuer war, kam immer der Satz, dafür bräuchten wir einen reichen Onkel in Amerika.
Genau.
Das war das Bild, was übrigens der Fernsehkorrespondent der ARD, damals Peter von Zahn, in die Schwarz-Weiß-Röhren gebracht hat. Ne? Also in Amerika hatten die schon Spülmaschinen, was bei uns der absolute Luxusartikel war. Und es gab diese großen Häuser mit den Briefkästen zur Straße hin und da hielt ein Schulbus und holte die Kinder jeden Morgen ab. Also das war ein Bild einer heilen Welt, was da inszeniert wurde, was dann gebrochen wurde. Einen Korrespondenten später durch Gerd Ruge, der dann der Korrespondent war, der in den Süden gegangen ist und bei den Protesten der Bürgerrechtsbewegung dabei war und uns dass Amerika von unten, aus der Perspektive auch des Widerständigen ja ein ganz, ganz evidentes Unrecht dann gezeigt hat. Und in dieser Spannweite sind die Bilder auch ja geprägt, mit denen wir die USA, je nachdem in welcher Generation wir groß geworden sind, dann aufgewachsen sind. Und ich denke, das ist genau das, was wir auch im Moment gerade erleben. Wir erleben einerseits Bilder, die absolut jede Vorstellungskraft von Demokratie, von Rechtsstaat brechen. Die schließen natürlich auch an Vorteile oder frühere Erfahrungen, dass wir gesagt haben, okay, die USA haben auch den Irakkrieg unter einer Lüge geführt. Die haben auch in der Vergangenheit ja schon immer wieder auch völkerrechtswidrige Sachen begangen, haben immer wieder sich nicht um Fakten und Wahrheit dann auch geschert in ihrer Machtpolitik. Also das schließt ja an Erfahrungen, die tatsächlich auch real sind. Aber auch umgekehrt die Bilder, die wir jetzt aus Minneapolis sehen von den Protesten, oder die No-Kings-Proteste, die arbeiten ja ganz, ganz stark mit den Bildern der Bürgerrechtsbewegung. Also die mussten ja nicht bei Null anfangen und sich ihre Protestbewegung sozusagen auch als Protestkultur neu schaffen, sondern das ist das Interessante, dass die eigentlich schwarze Kultur der Bürgerrechtsbewegung jetzt im weißen Amerika, nämlich in Staaten, die überwiegend weiß bewohnt sind, wie Minneapolis, wie Minnesota und sowas, jetzt in eine ganz neue Form gebracht worden. Und jetzt kippt es wieder in den Süden zurück, weil durch diese Wahlrechtsentscheidung vom obersten Gerichtshof, wo den schwarzen Wahlkreisen ihre Möglichkeit genommen werden, auch mal einen der ihren zu wählen durch den Neuzuschließen dieser Wahlkreise, wird jetzt im Grunde das Land zurückgeworfen in die Zeit von 1965. Und jetzt geht im Süden der Protest wieder los. Also ich glaube, in meiner Generation, ich bin ja schon bin jetzt etwas über 60, bei dem kommen sämtliche Bilder aus 2 Generationen dann da hoch. Also ich merke es, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern rede, da kommen natürlich alle popkulturellen Bilder von heute. Und dann ist immer die Frage, welcher ihrer Idole und welcher ihrer Vorbilder ist auf der Seite der Proteste und welcher hat sich auf die Seite von MAGA geschlagen und Charlie Kirk hat ja eine gewisse Anziehungskraft gehabt. Da bin ich zum Beispiel sehr gespannt drauf, ob es irgendwelche, wie die Versuche, Charlie Kirk zu imitieren, die es ja gibt, wie die verfangen oder ob man das heute noch immer schon liest mit dem Wissen darum, was für einen Schaden das alles angerichtet hat. Und wie sehr Teil das auch der Rekrutierungs- und Mobilisierungsstrategie von Trump und seinen Leuten dann auch gedient hat.
Die Menschheit und ganze Bevölkerung lassen sich immer wieder in Entmenschlichung von einzelnen Gruppen reinziehen. Und es gibt ja ganz viele Historiker, die immer rauszufinden versuchen, wie sowas passieren kann. Und auch bei dir ist jetzt in dem Buch, das ist sehr komplex, wie das passieren konnte. Aber was würdest du sagen, was hat vielleicht auch geholfen, auch dass die christlichen Nationalisten, vielleicht sagst du was zu der Selbstbezeichnung und wer das eigentlich ist, der ihn unterstützt und wieso die überhaupt dabei sind?
Also es hat immer eine Minderheit in der US-Gesellschaft gegeben im vorigen Jahrhundert, die sich nach einer Vergangenheit gesehnt hat, die es so gar nicht gab, nämlich Amerika als das heile christliche Amerika. Und sagen wir, bis Anfang des 20. Jahrhunderts hatten gerade auch in den kleinstädtischen, ländlichen Bereichen, hatten eben auch die Kirchen und natürlich auch dann die Pfarrer vor allen Dingen so die Deutungshoheit über die Welterklärung. Das kam daher, dass es noch keine Evolutionslehre gab, sondern dann die Erklärung, die Welt wurde von Gott in 7 Tagen geschaffen, wo das noch sehr plausibel war. Und natürlich ging es nicht um die schöne Geschichte von 7 Tagen Schöpfung, sondern es ging um die Ordnungen und die Strukturen und die Hierarchien, die mit diesem Schöpfungsakt verbunden war. Also der Gedanke, dass die Welt einmal perfekt geordnet ist, wurde vor 5600 sonst was Jahren. Und deshalb eigentlich nur so verteidigt und gefestigt vererbt werden muss, prallte auf eine Welterklärung, die nach vorne gerichtet war. Die Evolution sagte, es bewegt sich alles, verändert sich alles. Nur wer sich mitverändert, hat in der Moderne eine Überlebenschance. Das waren ja völlig gegensätzliche Welterklärungsbilder, aber damit war ja auch die Macht dieser frommen Menschen gebrochen. Wenn die nicht mehr in ihre Bibel gucken konnten und sagen, wie war denn das mit der Ehe und wie war denn das mit der Hierarchie von Hautfarbe oder wie man damals sagte, Rassen, dann waren sie plötzlich nur noch eine Minderheit. Und deshalb hat sich da im letzten Jahrhundert in all den Versuchen, das Rad der Geschichte aufzuhalten oder zurückzudrehen, hat sich so eine komische Spannung entwickelt zwischen ihren Allmachtsfantasien. Ja, wir haben doch Gott auf unserer Seite. Und der Realität, dass sie einen Kulturkampf nach dem anderen verloren haben und die Gesellschaft immer liberaler, immer offener, immer auch natürlich säkularer geworden ist, immer spannender und immer konfliktreicher auch geworden ist, das gehört ja auch dazu, das haben die mit einer unglaublichen Wut dann aufgesaugt und die Wut richtete sich gegen die Demokratie als solche, weil nur in der Demokratie solche Veränderungsprozesse ja gelingen können und vor allen Dingen gegen den Rechtsstaat, weil die meisten Versuche, den Fortschritt aufzuhalten, ja dann vom obersten Gerichtshof gekippt worden, weil die gesagt haben, wir haben eine Trennung von Staat und Religion und ihr könnt nicht sozusagen als religiöse Minderheit der restlichen Gesellschaft euer Weltbild aufzwingen. So, diese Wut, die braucht ein Ventil. Und das Ventil ist ausgerechnet ein Mann, der selber mit Glauben nichts am Hut hat, nämlich Donald Trump, und dessen Versprechen, ich bin eure Rache. Das hat er denen versprochen. I'm your retribution. Ich bin eure Rache und deshalb darf er auch so sein, wie er ist. Die wollen gar nicht, dass er nach Regeln spielt, weil diese Regeln haben ihn ja nichts genützt über ein Jahrhundert lang.
Nee, er geht über Leichen und über Entmenschlichung. Und das ist aber auch wieder das Faszinierende, dass das gelingt. Ne? Weil diese Ordnung in einem christlichen Nationalismus stellt eben auch die einen Völker über die anderen. Da zitierst du zum Beispiel auch an einer Stelle so einen Psalm und Donald Trump arbeitet ja auch mit dem Bild, dass das die Kriminellen und Raubtiere, hat er gesagt.
Raubtiere, ja. Also, ja. Genau, es ist immer ein Dreischritt. Entmenschlichung, Entrechtung und dann im Grunde physischer Angriff dann. Ne? Also die Zustände in diesen Detention Centers und du hattest ja schon angesprochen, dass ich mir sehr viel Zeit nehme, diese Vergleich mit der NS-Zeit dann auch genauer anzusehen. Das sind Bilder, die lösen einfach das historische Erinnerung auf. Und da haben wir eine Erinnerungskultur in Deutschland, die sagt, oh, lasst uns da ganz vorsichtig sein. Alles, was nach Relativierung der NS-Zeit, nach Relativierung vor allen Dingen auch des Holocaustes, auch nur den Anschein haben könnte, ist uns schlicht verboten. Ja, das darf niemals sozusagen ein Nebeneffekt sein. Andererseits, eine Erinnerungskultur, die nicht wach macht dafür, wenn sich tatsächlich Parallelen ergeben, wäre dann ja auch nur noch ein Erinnerungstheater. Das darf es dann auch nicht sein. Und in den USA ist man in jedem Gespräch spätestens im zweiten, dritten Satz, auch bei solchen historischen Vergleichen. Und die Bilder in den Detention Centers, also dass man die in die Linie der Konzentrationslager des vorigen Jahrhunderts einreiht. Und da gehören ja natürlich auch stalinistische Lager dazu, da gehören auch andere Formen von Konzentrationslagern dazu. Das halte ich für evident. Und der Gedanke, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wenn in diesen Detention Centers Menschen sterben, ist es auch nicht so schlimm. Das ist genau dann diese Entmenschlichung, diese Verrohung, die dem vorausgegangen ist.
Und das, neben diesem Dreischritt gibt es dann noch das andere so aufzuladen, nämlich zum Beispiel, und wie systematisch das auch passiert alles, ne? Die 7 biblischen Hügel erwähnst du auch. Und da steckt ja drin, wie systematisch auch so eine ganze Gesellschaft umgeformt werden soll.
All das, was teilweise ja einfach nur wild und hemmungslos wirkt, ist in Wirklichkeit sehr strategisch geplant. also diese, sagen wir, die Vordenker oder die Ideologen des christlichen Nationalismus haben eine Vorstellung von einer theokratischen Gesellschaft. Also wenn die Demokratie ihnen nicht hilft, dann muss es ja eine Ordnung geben, die sich streng nach biblischen Maßstäben richtet. Da haben sie dieses Bild von den sieben Hügeln, was ja sehr anschaulich ist, geschaffen. Es gibt die sieben Hügel der Gesellschaft, Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Justiz und so weiter. Und diese Hügel muss man richtig erobern. Also das ist auch eine ganz militärische Sprache, die wir benutzt haben. Und wenn man diese Hügel erobert hat, dann kann man von da aus diese Bereiche der Gesellschaft nach streng biblischen Gesichtspunkten dann regieren und kontrollieren. Und dann ist natürlich die Frage, wer legt das aus? Das sind natürlich die religiösen Führer. Und wie weit geht man da? Also zum Beispiel der Kirchenbund, zu dem Pete Hegseth gehört, der Verteidigungs- und Kriegsminister, für die gilt ganz klar, in der Bibel gab es auch Sklaverei, also kann Sklaverei nicht schlecht sein. Und die Unterordnung der Frau ist natürlich biblisch und deshalb plädieren die auch zum Teil für die Abschaffung des Frauenwahlrechts. Weil das sozusagen ja den Frauen eine Stellung gibt, die eigentlich nicht biblisch ist. Und so weiter und so weiter. Also wenn man das dann durchbuchstabiert, ist man wirklich in einer nicht nur autoritären, sondern totalitären Welt.
Ja, ich habe sowas Absurdes. Ich höre gerne Okay America, den Podcast von der Zeit. Und da haben sie das Männlichkeitsbild in Mager eine Folge gemacht, wo dann tatsächlich auch die Forderung drin steckte, neben der Unterordnung, dass der Mann auch über das Gewicht der Frau bestimmen darf. Das fand ich auch sehr absurd.
Ja, das ist genau, aber das Männlichkeitsbild spielt eine ganz große Rolle. Also Pete Hegseth, der Verteidigungs- oder Kriegsminister, ist ja sowas wie der Posterboy eines neuen maskulinen Christentums, der sich selbst als Christian Warrior bezeichnet und der ja da mal alle seine Admiräle und Generäle aus der ganzen Welt nach Virginia geholt hat, wo man dachte, oh, jetzt kommt eine große Militärreform, die er ankündigt. Und was war die Botschaft? Ich dulde keine fetten Generäle mehr und ich möchte, dass ihr wieder richtige Männer seid und Wokeness ist vorbei und Quotierungen sind vorbei. Also angeblich ist jeder, der als Schwarzer oder als Frau Karriere gemacht hat, ist nur aufgrund von Quotierungsprogrammen geworden. Die sind alle gefeuert worden. Und jetzt hat er wieder dieses Idealbild des weißen, gestählten christlichen Kriegers, der auch immer als Adjektiv dabei ist, lethal warrior, also ein tödlicher Krieger. Mhm. Ja, und er hat gerade in der Abschlussrede in West Point, an der West Point Universität, hat er die Hälfte der Zeit eine Predigt gehalten, also richtig sozusagen über den christlichen Auftrag geredet, den man als Soldat hat, als amerikanischer Soldat hat. Und die andere Hälfte der Zeit hat er tatsächlich darüber geredet, also wie man fit sein muss und hat gesagt, es wird euch niemand mehr die Hände binden. Also das ist eine Chiffre dafür, ihr dürft jetzt Kriegsverbrechen ohne Ende begleiten. Im Krieg brauchen wir keine Lawyer, sondern brauchen Warrior, ist sein Hauptspruch. Also da ist die Verbindung aus Maskulinität, Verachtung für Regeln und Rechtsstaat und ein ganz archaisches Bild des Kriegers, aber eines christlichen Kriegers, ist da in dieser einen Rede in West Point also geradezu exemplarisch zusammengefasst.
Wie viel davon würdest du sagen, ist in Deutschland anschlussfähig, weil die AfD sich ja doch auch so ein bisschen da orientiert und du hast auch, das glaube ich auch an einer Stelle im Buch, beschreibst du auch, wie finanziert wird von den USA hier in Deutschland, wie dieser Kulturkampf ja auch versucht wird, hier so ein bisschen zu führen. Ne? Da gab es eine Rede auf der Sicherheitskonferenz auch oder verschiedene Aussagen, sowohl von Rubio als auch von Vance, wo man so dachte, ah okay, die versuchen das hier auch zu fördern. Wie viel ist anschlussfähig und was davon gelingt? Was würdest du sagen? Was beobachtest du da?
Also wenn man die Rhetorik sich anguckt, wissen die ja selber, dass vieles nicht anschlussfähig ist. Und dann ist in diesem Freund-Feind-Bild, wird man dann nicht mehr umarmt, sondern ist dann Feind. Also innerhalb Europas gibt es sicherlich Länder und Gesellschaften, die anschlussfähiger sind. Also wenn wir den Nationalkatholizismus in Polen sehen oder wenn wir uns ansehen, wie sie es mit Orban in Ungarn versucht haben, da ist aber auch gescheitert, wie man es ansieht, was da teilweise in Frankreich oder in Italien sich tut, haben wir das nicht in der gleichen Größenordnung. Obwohl es eben auch natürlich gerade so im Bereich mancher Landeskirchen, aber ganz stark von Freikirchen, Gruppen gibt, die sich gerne groß machen wollen, indem sie sich an die breite Schulter der USA anlehnen wollen. Aber ich erwarte keine Magerbewegung in Deutschland. Was ich erwarte ist, dass in diesem Freund-Feind-Bild dann das passiert, was J.D. Vance gesagt hat. Er sagt, die Bedrohung kommt nicht mehr von Russland und China, sondern die kommt von innen heraus, aus diesen säkularen Gesellschaften, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und vor allen Dingen Europäische Union als sozusagen das übergreifende Gebilde. Denn da wären ja die wahren Freiheitskämpfer unterdrückt und die Meinungs- und Religionsfreiheit wird unterdrückt. Und deshalb müssen wir die unterstützen, die sich dafür einsetzen. Und das ist dann in deren Weltbild die AfD oder andere rechtsextreme Parteien in Europa, Großbritannien vor allen Dingen auch, diese Partei von Robinson und so. Und das ist dann auch das Viktimisieren und zu Märtyrern hochstilisieren von Einzelnen, die sozusagen dann in einer wehrhaften Demokratie dann auch Konsequenzen bekommen. Und da gab es zum Beispiel jetzt in Bremen eine große Veranstaltung in der Gemeinde von diesem Pfarrer Olaf Latzel, der ja schon mal wegen seiner Homophoben oder beziehungsweise seines Hasses auf queere Menschen da vor Gericht stand, unter dem Titel Christenverfolgung in Deutschland. Da haben die den ganzen Tag darüber geredet, dass was man alles tun muss, um Christenverfolgung in Deutschland zu bekämpfen. Das Problem war, sie hatten keine Beispiele. Also ich habe da mir den ganzen Tag das am Streaming angehört. Es war im Grunde eine Werbeveranstaltung. Bitte, bitte werdet doch zu Opfern. Wir müssen doch hier Beispiel für die Christenverfolgung haben. Und da merkt man die Mechanismen, dass einer der Hauptveranstalter war eine amerikanische Organisation, die ADF, die mit sehr viel Geld ausgestattet ist, aber nicht nur. Die haben geradezu darum geworben, wenn ihr euch diskriminiert fühlt, wenn ihr euch unter Druck fühlt, meldet euch. Wir können euch sozusagen dann den Resonanzraum dafür geben, sowohl rechtlich wie öffentlich, medial, damit das als Christenverfolgung sichtbar wird.
Sag nur mal kurz ADF, wofür das steht.
Alliance Defending Freedom. Das ist eine Lobby- und Rechtsorganisation, die sich als Gegenstück zur American Civil Liberties Union, also der größten Rechtsorganisation der Bürgerrechtsbewegung, organisiert hat und einerseits Lobbyarbeit in Brüssel macht, gerade bei der EU, andererseits aber sich Fälle raussucht, die sie dann also versucht, auch nicht nur im einzelnen Fall vor einem kleinen Amtsgericht oder Landgericht zu verhandeln, sondern dann bis zum Europäischen Gerichtshof oder vor das Verfassungsgericht zu bringen, um auch Rechtsprechung dann in Europa in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Und das europäische Hauptsitz ist hier in Wien, ne?
Der europäische Hauptsitz ist in Wien, genau. Aber die haben auch einen Ableger in Brüssel und die sind sehr aktiv.
Und da gibt es eben diesen Felix, wie heißt der gleich?
Felix Böllmann.
Böllmann, der bei IDEA dieses Buch geschrieben hat über den Fall Latzel, um zu beweisen, ne, dass da eben ein Christ verfolgt worden ist.
Genau, das ist eigentlich ein ganz irres Beispiel. Ich meine, dieser Fall Olaf Latzel, der ist wegen eines Videos, das eigentlich gar nicht öffentlich werden sollte, aber das dann auf YouTube dann hochgeladen worden ist, ist er dann angezeigt worden wegen seiner queerfeindlichen Aussagen. Und das Verfahren ging durch drei Instanzen, also und ist mit einer Einstellung gegen eine Bußzahlung.
Ja, 5.000 Euro nur. Ne?
5.000 Euro, also immer am untersten Rand, was ein Rechtsstaat an Sanktionsmitteln hat. Nur kann man darüber streiten, ob es überhaupt sinnvoll war, das Verfahren zu machen. Ich komme da eher aus einer liberalen Haltung und zu sagen, sowas muss man politisch und nicht juristisch klären. Aber es ist wirklich, also man kann einfach sagen, der Rechtsstaat hat funktioniert, denn in drei Instanzen ist das verhandelt worden und immer wieder ist dieses Spannungsfeld zwischen Meinungs- und Religionsfreiheit auf der einen Seite und Schutz der Menschenwürde von Menschen, die angegriffen wurden, andererseits abgewogen worden. Die haben daraus gemacht, dass es dieses Verfahren überhaupt gab und dass sich so lange gezogen hat, ist ein riesen Justizskandal. Und ein Verfahren, das 2 Jahre zurückliegt und mit 5.000 Euro Buße endete, wurde dann zum großen Skandal in einem Buch gemacht. Also da merkt man dieses Skandalisierungsinteresse daran und das Skandalisierung absolut. Aber man merkt ja aber auch andererseits, dass sie keine besseren Fälle haben. Also offensichtlich so schlimm scheint es dann doch nicht zu sein, dass man diesen alten Ladenhüter dann wieder zu einem Buch aufblasen musste.
Und tatsächlich ist es mir in Österreich vor 2 Jahren im Urlaub passiert, dass mich ein Ungare, wir haben mit meiner Familie Cards for Christianity, so ein Kartenspiel gespielt, und er hat das gesehen und da steht ja Christen drauf. Und dann ist er zu uns gekommen und hat gesagt, ich bewundere das wirklich, dass ihr als Deutsche euch traut, euch als Christen zu zeigen, weil ihr werdet ja verfolgt in Deutschland.
Ja,
Da kommt die Propaganda offensichtlich dann manchmal doch an, ne? Das fand ich total faszinierend. Und jetzt, als ich das gelesen habe bei dir im Buch, dachte ich, ach krass, daher kommt das, ne? So, durch solche Lobbyorganisationen, die das auch versuchen zu organisieren.
Genau, und gerade Ungarn war immer sozusagen der europäische Ankerpunkt für diese Netzwerke, die von den USA aus, aber mit starken Partnern hier in Europa bis hin auch nach Russland und sowas organisiert wurden. Und die dieses Narrativ geschaffen haben, wurde, wir führen im Grunde einen heiligen Kampf gegen eine säkulare, christenfeindliche Gesellschaft.
Du bist EKD-Synodale, habe ich schon eingangs gesagt. Und das ist ja auch so ein bisschen hier so ein Kirchenpodcast. Deswegen, ist die EKD für dich zu vorsichtig oder zu politisch im Umgang mit der AfD?
also die EKD ist nicht der Hauptakteur. Das ist der Ort, wo wir das bündeln an Erfahrungen, die in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern andere sind als in Köln-Lindenthal oder so. Also das heißt, da kommen Erfahrungen zusammen und auch die sowohl mit dem Wirken und dem Versuch von Einflussnahme in Kirchengemeinden gemacht werden, aber auch mit Widerspruch, mit Widerstand. Und ich finde, wenn man sich die Papiere, die Beschlüsse der EKD-Synoden dazu anguckt, ist das schon sehr klar und sehr eindeutig. Und vor allen Dingen die Landeskirchen, die wirklich jetzt in den Auseinandersetzungen drin sind, Sachsen-Anhalt, also Mitteldeutschland, Nordkirche, finde ich, haben eine Klarheit, auch immer in ökumenischer Klarheit, die ich richtig beeindruckend finde. Aber die Wahrheit liegt auf dem Platz und die Wahrheit liegt in den Gemeinden. Und dann sieht man eben, wie die Landeskirche reagiert, wenn bei einem Pfarrer dann Rechtsextreme in den Hauseingang eindringen und die Wände beschmieren. Und man merkt, da steht dann auch die Solidarität der Landeskirche und der Vorgesetzten und auch der Gemeinden und so. Oder man würde mitkriegen, dass Menschen sich alleingelassen fühlen. Das ist ein Lernprozess, wo ich finde, da ist schon eine unglaubliche Lernkurve zu beobachten in den letzten Jahren. Ja, ich hatte ja vor 7 Jahren das Buch Kann Kirche Demokratie geschrieben. Ich habe gesagt, also wir haben ein großes Problem mit Solidarität. Wir sind viel zu spät, viel zu langsam zu begreifen, wann ein Lokalpolitiker oder eine Lokalpolitikerin, aber auch ein Pfarrer, eine Pfarrerin oder ein Ehrenamtlicher angegriffen wird. Und wenn Menschen nicht wissen, dass sie Solidarität bekommen, wenn sie unter Druck geraten, werden sie sich weniger trauen können. Und ich glaube, da ist schon eine Menge gelernt worden, wie Solidarität gelingen kann. Und also wenn ich jetzt mit Blick auf September die Wahlen in Ostdeutschland mir ansehe, wer bin ich, von Köln aus den Ratschläge zu geben, wo sie noch mutiger sein sollten oder wie sie sich noch anders verhalten sollen, sondern da ist eher unsere Aufgabe zu fragen, wo können wir noch helfen? Wo können wir möglicherweise durch einfach mal da sein, dabei sein oder uns einfach mal anhören, was ihre Erfahrung ist, können wir wahrscheinlich mehr beitragen, als wenn wir so Ratschläge von der Seitenlinie geben. Das können nämlich auch Schläge sein. Also insgesamt denke ich, stehen wir als Kirchen nicht schlecht da. Der nächste Schritt ist jetzt sehr genau zu gucken, was das denn bedeutet, wenn die tatsächlich mal so wie die Magerbewegung, so wie Christennationalisten in den USA, auch in Deutschland eine rechtsextreme Partei exekutive Macht bekommt. Und wenn sie dann den Zugriff auf Innenministerium haben, auf Kultusministerium haben, auf Sozialministerium haben und ganz schnell über Fördermittel oder Streichen von Fördermitteln, über Jahrzehnte gewachsene Arbeit, gerade Arbeit mit Schwächern, diakonische Arbeit, mit vulnerablen Gruppen und sowas, dann entweder kaputt machen können oder erpressen können. Das ist ja beides. Also einerseits einem die Gelder wegnehmen, ist dann in der konkreten Situation ganz, ganz, ganz hart. Aber noch schlimmer ist die ständige Erpressung zu sagen, also wenn ihr sozusagen das und das und das nicht anders macht, dann schränken wir auch noch ganz andere Arbeitsbereiche ein. Und da zu lernen, sich nicht bange machen zu lassen und auch vor allen Dingen keine falschen Kompromisse zu schließen, nicht zu sagen, naja gut, dann wenn ihr nicht wollt, dass wir mit denen und den Gruppen noch arbeiten, das ist ja so ein kleiner Bereich, den können wir dann auch lassen. Wenn man dieses Tor spaltweit öffnet, ist es bald scheunentorweit offen.
Wenn in der Kirche man nicht den Fehler macht, den Versuch zu machen, nur sich selbst zu retten, ne? Weil der Ruf ist ja so ein bisschen, wenn ich mit Leuten spreche, die nichts mit Kirche tatsächlich zu tun haben, dann ist da eher so ein bisschen wie Häme. Die Kirche, die macht eigentlich überhaupt gar nichts. Was bringt die überhaupt? Ne? Die bereichert sich nur selbst. Sie ist so reich auch. Und deswegen ist natürlich verfängt das auch, was die AfD sagt. Wir nehmen denen das Geld weg. Wir nehmen diesen Leuten, ich glaube, das ist ja auch das, was in den USA, ne? Also Equity, der Besitz, dass das einfach die so, wir nehmen den Reichen jetzt das Geld weg. Dieser Robin Hood-Ansatz, den sie haben, das verfängt ja momentan noch. Und gleichzeitig nehme ich aber auch wahr, weil du gerade das Wort Solidarität gesagt hast, ich merke auch, wie schnell das momentan tatsächlich geht, wenn was passiert, wie so ein Auflauf vor einer Kirche jetzt vor einem Gottesdienst, tatsächlich auch gerade vor kurzem passiert, wo ein queerer Gottesdienst gefeiert worden ist und draußen war eine Demo angemeldet gegen Homosexuelle und gegen die LGBTQ-Community. Ne? Und dann wurde der Pfarrer gerufen beim Namen und dann, es gab ziemlich schnell Solidarität oder auch bei dem in der Ekpo der Pfarrer, dem die Nazis bis vor die Haustür gekommen sind, seine Haustür beschmiert haben, da gab es auch viel, das hast du ja auch gerade beschrieben, Solidarität. Und genau darauf bin ich aber auch gespannt, was passiert, bleiben wir da so standhaft und was passiert, wenn wir wirklich Repressionen ausgesetzt werden?
Ja.
Retten wir uns dann ja selbst noch, oder ja, sind wir solidarisch?
Das geht ja noch stärker auch im digitalen Bereich. Also wir haben das ja mit Wort zum Sonntag-Predigerin erlebt, die wegen einer Formulierung dann plötzlich einen brutalen Shitstorm im Netz, aber dann auch in angehängten Medien bekommen. Und wenn wir dann noch in Abläufen denken, zu sagen, na jetzt, Gott, jetzt Samstagabend, da können wir uns am Montag mal anfangen, drum zu kümmern, dann haben wir noch nicht verstanden, wie Kommunikation im beschleunigten digitalen Zeitalter läuft und was dann auch das für Solidarität bedeutet. Dann muss das in solchen Situationen bedeuten, dass wir uns am spätestens am Samstag, Sonntagmorgen vernetzen und mit allen Möglichkeiten, die wir haben, und zwar nicht nur Kirchenleitungen, nicht nur Pressestellen, sondern auch einfach Christinnen und Christen in den Gemeinden, die einen Facebook-Account haben, zeigen, einer solchen Predigerin vom Wort zum Sonntag oder einer solchen Sprecherin vom Wort zum Sonntag, stecken wir dann in den Rücken. Ja, und das, denn sonst, wenn das jeweils dem Einzelnen überlassen bleibt, wird sich keiner mehr trauen irgendwann. Also das ist etwas, was wir als Gesellschaft lernen müssen. Und was, du hattest ja selber schon angesprochen, was die Vergleiche mit der NS-Zeit da sind. Also das ist für mich, glaube ich, wirklich auch eine richtige Weiterentwicklung und Lessons learned, also Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Wir haben ganz viel, ich habe in ganz, ganz, ganz vielen Gesprächen mit amerikanischen Freunden über die Barmer Theologische Erklärung geredet, die für sie ganz wichtig war, also das Grunddokument der bekennenden Kirche. Aber die ganz einfache Frage, die uns da auch entgegengehalten wird, oder die mir entgegengehalten wurde, ist, warum habt ihr in den 6 Thesen, die ja immer in Bibelzeile darüber haben, warum habt ihr keine These, wo der einfache, das Hauptgebot der Bibel, Liebe deinen Nächsten, drin steht, auftaucht? Also wir haben unglaublich große, wichtige theologische Gedanken in der Barmer Theologischen Erklärung. Aber das Simpelste, das Einfachste, aber auch das Wichtigste, was das Christentum, wie das Judentum ausmacht, Liebe deinen Nächsten als das Gebot, was sich wie ein roter Faden durchzieht, das fehlt da. Und das ist ja das, was jetzt diese neue Bewegung in den USA auszeichnet, die sich ja Neighborism nennt. Also Neighbor bedeutet im Englischen beides, Nachbar und Nächster. Diese Bewegung baut auf dem Gedanken, liebe deinen Nächsten als Gebot, aber auch im ganz säkularen Sinne, lass deinen Nachbarn nicht im Stich. Auf so einer einfachen Form. Und im Grunde ist der Unterschied zwischen damals und heute, die bekennende Kirche war mutig darin, sich gegen den totalitären Anspruch der NS-Diktatur auf die eigene Institution zu erwehren. Heute kommt es darauf an zu sagen, es geht nicht um uns, dass wir uns sozusagen als Institution verteidigen, sondern es geht darum, dass wir diese Institution stark halten, damit sie für andere da sein kann. Und vor genau diesem Test stehen wir jetzt, wenn tatsächlich eine Landesregierung in welchem Bundesland auch immer mit absoluter AfD-Mehrheit Druck auf uns ausüben würde. Kümmern wir uns da um den Selbstschutz als Institution, sondern kümmern wir uns darum, dass die ganzen Arbeitsbereiche in der Diakonie und sowas, die von uns abhängen und die auf uns angewiesen sind, dass die merken, um deretwillen sind wir auf der Straße oder sind wir sozusagen dann auch im offenen Widerspruch?
Alles andere wäre jetzt, ja, wir werden es erleben, ne? Ich hoffe auch, dass wir nicht zu hart getestet werden in Zukunft, aber kann passieren. Wir können ja beide nicht in die Zukunft schauen, glücklicherweise vielleicht auch. Aber ich hoffe, dass das mit dem Solidarischsein gelingt. Ich habe gerade gedacht, die Eingangsfrage, auf was du verzichten kannst, worauf andere nicht verzichten können. Und es ist die Frage, ob man auf Dinge verzichten kann zugunsten von einer Gemeinschaft. Also ob die Gemeinschaft in den Mittelpunkt rücken kann, ob du von dir selbst abstrahieren kannst, was du für dich anhäufst, ne? Ich glaube, daran wird sich dann zeigen, ob unsere Kirche das schafft oder nicht auch.
Ich bin ja kein Optimist, weil Optimismus kann einen blind machen und kann einem das Gefühl geben, wird schon alles gut gehen, wird schon nicht so schlimm kommen. Ich bin trotzdem hoffnungsvoller Mensch. Das ist für mich ein Riesenunterschied, weil Hoffnung bewährt sich dann, wenn ich wirklich auch in den Abgrund gucke. Ja, also ich halte sozusagen auch die Worst-Case-Szenarien aus, kenne aber auch die Best-Case-Szenarien, die mich sozusagen motivieren und antreiben, dafür zu arbeiten, dass der Worst Case nicht eintritt. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, lernen müssen. Also wegzukommen aus diesem Entweder-Oder-Denken. Entweder malen wir alles in schwärzesten Tönen, lähmen damit entweder uns oder viele andere oder schaffen im schlimmsten Fall noch sozusagen eine self-fulfilling prophecy, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, das eintritt, was wir dann so schwarz an die Wand gemalt haben. Daraus sozusagen auch die Erfahrungen, auch zum Beispiel aus den USA zu nehmen und zu sagen, die sind nicht allmächtig. Und es gibt Möglichkeiten, sich zu wehren. Und wenn man weiß, was auf dem Spiel steht, verändert sich auch die Antwort auf die Frage, wie weit bin ich bereit, ins Risiko zu gehen? Was würde ich bereit sein, aufs Spiel zu setzen? Das würde ich nicht machen, wenn es um Banalitäten geht. Ja, also warum soll man ständig ins Risiko gehen? Das ist eine sehr ungesunde Grundhaltung im Alltag. Aber wenn etwas wirklich existenziell auf dem Spiel steht, bin ich auch bereit, dafür ins Risiko zu gehen. Und ich glaube, diese Abwägung, die müssen wir in den Kirchen nochmal neu treffen. Und das kann eben sein, wenn plötzlich mal einer diakonischen Einrichtung in Sachsen-Anhalt plötzlich Geld entzogen wird, müssen wir im Grunde schon vorbereitet sein, dass wir aus unseren Etats hier in anderen Landeskirchen sofort Geld in die Hand nehmen und sagen, das wollen wir doch mal sehen, ob die es schaffen, euch klein zu kriegen. Also das sind so Sachen, an denen ich gerade arbeite und wo ich aber auch weiß, dass ich da nicht der Einzige dran bin, sondern dass da gerade zum Beispiel in den Gremien der Diakonie sehr, sehr intensiv dran gearbeitet wird und sehr, sehr gründlich auch Szenarien entwickelt werden.
Ja, ich habe gerade auch von einem Programm in der Nordkirche, haben Sie schon gemacht, für gewaltfreien zivilen Widerstand. Das finde ich gut und ich hoffe, dass das noch mehr passiert. Also zum Beispiel möchte ich es auch für unser Heat-Netzwerk haben, für unsere Influencerinnen. Da sind ja auch viele in den Gemeinden. Aber da, denke ich, könnten wir auch als Kirche noch ein bisschen was machen. Und es hat schon angefangen und das stimmt mich auch hoffnungsfroh tatsächlich, ja.
Das ist ja auch wieder eine Lehre, also diese unglaubliche mutigen Aktionen, mit denen Nachbarschaften für ihre von Deportation bedrohten Menschen da eingetreten sind. Die sind einerseits spontan gewesen, aber sie sind sehr, sehr gut trainiert worden. Da gibt es Trainingsprogramme, die dauern einen Abend. Aber an dem einen Abend lernst du alles, was du brauchst, um es juristisch korrekt zu machen, um dich selber so wenig angreifbar wie möglich zu machen und gleichzeitig maximal effizient dann tatsächlich auch für die Betroffenen tun zu können. Also das ist das eine, so dass du völlig recht, sowas zu trainieren, sich da auch wirklich praktisch drauf vorzubereiten. Was dazu auch gehört, ist, die lernen wieder Lieder zu singen.
Ja,
also ein wesentliches Element der Bewegung nennt sich Singing Resistance. Und das heißt, die haben einfach gemerkt, gegen Angst hilft nichts mehr als Singen. Das gilt für die Bürgerrechtsgalt schon für die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren. Und das haben die jetzt auch gemerkt. Und dann haben die eben auch ihre größten Kirchen dafür zur Verfügung gestellt, nicht um fromme Lieder zu singen, weil das ist keine religiöse Bewegung, das ist eine Nachbarschaftsbewegung, wo man auch die Säkularen nicht sozusagen mit frommen Liedern verprellen sollte. Aber in diesen Kirchen haben dann das einstudierende Lieder haben dann die Kirchenchorleiter gemacht. Da sind dann die lutherischen Pfarrer und die lutherischen Kirchenmusiker in Minneapolis ganz stolz gewesen, dass das ihr Beitrag war, so eine volle Kirche mit 1000 Menschen dazu zu bringen, die Lieder einzuüben, die dann bei 30 Grad Kälte auf der Straße Mut gegeben haben. Also auch das gehört dazu, dass wir eine Kultur des Protests, eine Kultur des Widerstandes entwickeln, die auch mit sowas wie Angst, mit Sorge um Dinge, die auf dem Spiel, die das auch für einen konkret bedeuten könnten, dann hilfreich sein kann.
Ja, und die vielleicht auch andere wieder an ihre Menschlichkeit erinnern können, ne? Weil ich habe das Gefühl, dass manche Musik, ich meine, die Nazis benutzt, haben auch die Musik benutzt, ne? Oder Neonazis jetzt auch, wie sie dann CDs aufnehmen an Schulen. Aber Musik hat eine wahnsinnige Kraft, Menschen zu bewegen. Und dann ist es hoffentlich eine, die das Mitfühlen auch spürbar machen kann.
Also interessanterweise haben eine Reihe von diesen ja eben nicht religiösen Liedern, die da jetzt so ganz bekannt geworden sind und ganz oft gesungen werden, klingen wie Taizé-Lieder.
Ja.
Also weil da eine bestimmte, also das hat etwas, tatsächlich etwas sehr Friedliches, etwas sehr Beruhigendes. Und das war auch nicht, da war die eine Ebene war, gegen die eigene Angst zu helfen. Die andere war, dem Klischee von Donald Trump und seinen rechten Medien und Fox News und sowas, dass das ja alles linke Terroristen sind, die sich da ICE und Border Patrol entgegenstellen, etwas entgegenzusetzen. Also du inszenierst auch eine Kultur der Friedlichkeit und der Gewaltfreiheit, die Bilder schafft, gegen die auch Fox News dann am Ende nicht agitieren kann. Ja, also wenn du 500 singende Menschen auf der Straße siehst, kann man die viel schwerer als linke Terroristen kriminalisieren und stigmatisieren, als wenn die da irgendwie mit lauten Parolen da auf der Straße wären.
Vor allem, weil sie alle das Gleiche auch dann singen, ne? Das ist natürlich auch ihnen eine gemeinsame Stimme geben, das macht sie dann auch stark. Ja, das finde ich sehr schön, sehr hoffnungsvoll. Ich habe jetzt noch zwei Standardfragen, die es in diesem Podcast immer gibt. Und die erste davon ist, auf welcher Bühne würdest du gerne über welches Thema und vor wem sprechen? Also du darfst dir das Thema und dein Publikum selbst aussuchen, worüber würdest du sprechen, vor wem?
Uiuiui, wo würde ich gerne mal, ehrlich gesagt, würde ich was gar nicht sprechen wollen, weil das gibt es eigentlich gar nichts, wo ich irgendwo das Gefühl hätte, da fehlt mir noch was. Aber es gibt den alten Kindheitstraum, mal vor einem Orchester zu stehen und ein Orchester dirigieren zu können. Und das, vor welchem Publikum, ist mir dann egal, was immer das ertragen müsste. Aber das ist so der kleine Jungentraum von mir, irgendwie als 8- oder 10-Jähriger oder sowas. Also das würde ich viel lieber machen, als nochmal für irgendein Publikum auszudenken, von dem ich reden würde.
Sehr schön, danke schön. Das ist finde ich, eine schöne Antwort. Kann ich gut nachvollziehen jetzt auch. Zweite Frage. Was ist digitale Kirche für dich?
Das ist ein Wort, mit dem ich nie was anfangen konnte. weil das verkürzt einfach. Also eine Kirche, die nicht digital mitdenkt und die Möglichkeiten nicht nutzt und aber auch die Gefahren nicht sieht, ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Aber jemand, der sich darüber definiert, also das Digitale ist Handwerkszeug, ist ein Instrument, eröffnet Möglichkeiten. Und bei ganz vielen Veranstaltungen lade ich jetzt einfach sozusagen auf einem ganz, ganz kurzen Weg, lade ich jetzt Freunde, die bei der Entstehung des Buches für mich wichtig waren, lade ich dann einfach per Zoom in die Veranstaltung mit ein und dann ist da eine Leinwand und die Menschen können dann mit der Bischöfin in Seattle oder mit der Pfarrer in Minneapolis oder mit dem schwarzen Theologen aus Missouri dann genauso diskutieren, wie ich mit denen gesprochen habe. Das ist für mich dann digitale Kirche, dass wir die Instrumente nutzen. Aber daraus sozusagen ein Programm zu machen, fände ich, noch schöner wäre es doch, wenn sie physisch da wären. Ja, also das Wesentliche ist doch nicht, dass es digital ist, sondern das Wesentliche ist, dass wir es machen können, was und wir es vor Jahren noch nicht hätten machen können, was technisch noch nicht möglich war. Aber das verändert doch nicht Kirche. Das Gespräch ist hoffentlich genau das Gleiche, was ich führen würde, wenn wir die Fähigkeit hätten, die Leute rüber zu beamen und sie dann zu uns aufs Podium zu holen.
Ich glaube, den Begriff wird es auch nur so lange geben, bis die Kirche das auch nutzt, wie du gerade Wolf Biermann zitiert hast, mit man muss sich ständig ändern, um sich treu zu bleiben. Und so muss die Kirche halt, finde ich, diese digitalen Werkzeuge nutzen, um sich treu zu bleiben, weil sonst kann sie nicht mehr mitreden in dieser Zeit und die Menschen solidarisch zusammenbringen vielleicht auch.
Ja, also als das Telefon eingeführt wurde, hat man da auch nicht gesagt, jetzt sind wir eine telefonierende Kirche.
Also, es gab die Telefonseelsorge dann. Das ist auch okay. Ein spezieller Begriff, ne?
Okay, Punkt für dich. Es zeigt im Grunde, wenn wir sowas, solche Begriffe einführen, dass es für uns immer noch Neuland ist, ja? Also im nächsten Schritt dann sagen, wir sind an der KI-Kirche.
Ja, machen wir schon.
Bitte nicht.
Bitte nicht. Und damit, genau, bitte nicht. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Amen dazu. Das war der Yield-Podcast. Herzlichen Dank, Arndt. Danke, das war sehr spannend.
Danke dir.
Und ihr, liebe HörerInnen, danke schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns doch sehr gerne auf Instagram, yield_netzwerk, und abonniert unsere Newsletter über yield.de/newsletter. Da bekommt ihr Tipps, Tricks und die neuesten Dinge aus dem Netzwerk mit. Fragen, Kritik, Anregungen könnt ihr uns schicken über Instagram oder auch gerne über info@yield.de. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Alles Gute für dich, Arndt.
Danke dir, ja.